Seit Frühjahr 2018 sitzen Sie, Thomas de Maizière, als Bundesminister AD, als normaler Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Den Begriff normaler Abgeordneter verwenden Sie selbst auf Ihrer recht ausführlichen Homepage. Seit 2018 sind Sie nicht mehr Mitglied der Bundesregierung. Wie schauen Sie nach einer nun langen Karriere in verschiedensten Ministerien und Regierungsämtern von Ihrem Platz aus als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Meißen auf die Regierungsbank vorne, erleichtert, dass Sie keine Regierungsverantwortung mehr tragen?
Ja, am Anfang natürlich wehmütig und inzwischen erleichtert. Ich bin ja jetzt nicht mehr tätig in meinen früheren Feldern der Verteidigungs- oder Innenpolitik, sondern im Bereich der Finanzpolitik. Aber wenn ich so im Plenum sitze, gucke ich natürlich, ist der Minister da oder nur der parlamentarische Staatssekretär? Hören die zu oder tuscheln die? Machen die Akten oder gucken aufs Handy? Gucken sie freundlich oder ernst oder böse? Das habe ich früher mit den Abgeordneten gemacht von der Regierungsbank. Jetzt gucke ich umgekehrt. Und so gewinnt man eine freundliche Distanz.
Wie schwer ist die Wiederankunft in ein Leben ohne Ministeramt? Wie schwer oder wie leicht das Loslassen, das ja jede und jeder von uns irgendwo auch kennt oder auch mal tun muss?
Das Loslassen ist nicht ganz leicht. Aber wer leicht loslassen kann, hat, glaube ich, seine Arbeit vorher nicht mit Leidenschaft gemacht. Wer keinen Spaß oder Freude an seinem Beruf hat, an seinem Amt, der kann es vielleicht auch leicht loslassen. Also das dauert, das ist ein zum Teil schmerzhafter, harter Prozess. Ich vergleiche das manchmal mit einem Spitzensportler, der abtrainieren muss. Aber dann, vor allen Dingen, wenn man wie ich viele Jahre mit Sicherheit zu tun hatte, mit schwierigen Entwicklungen, schwierigen Entscheidungen, dann tritt auch nach und nach Erleichterung ein. Keine Akten mehr am Wochenende ist eine wunderbare Nachricht. Kein Handy mehr am Nachttisch ist eine wunderbare Nachricht. Und so bleibt Beschäftigung mit den Inhalten, aber nicht mehr der Druck, der mit einem Ministeramt verbunden ist, das mit Sicherheit zu tun hat.
Derzeit sind Sie Mitglied im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien. Was können, was wollen Sie dort noch bewirken?
Nun, mir war zunächst klar, ich wollte keine herausgehobene Funktion mehr haben. Es gibt manchmal so etwas wie eine Art Trostpflaster für ehemalige Minister, Ausschussvorsitz oder so etwas. Das wollte ich alles nicht. Ich war so viel im Fokus und in wichtigen Ämtern, ich brauche keine Ämter mehr. Aber als einfacher oder normaler Abgeordneter, wie Sie gesagt haben, hat man seine Themen, die werden einem zugewiesen. Man ist dann Berichterstatter, so bin ich Berichterstatter für den Zoll, Berichterstatter für das Thema steuerliche Forschungsförderung, für das Thema Finanztransaktionssteuer. Und da wird von mir erwartet, auch als ehemaliger Bundesminister, wie von jedem normalen Abgeordneten, dass ich mich in den Themen auskenne, dass ich mit den entsprechenden Interessenten dazu rede. Und ich will gerne, wenn Sie nach meinem Interesse fragen, möchte gerne auch das Thema steuerliche Forschungsförderung jetzt endlich mal zum Abschluss bringen. Darüber diskutieren wir 6, 7 Jahre. Wir wollen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben, dass auch kleine und mittlere Firmen forschen, dass wir sie dabei unterstützen. Und deswegen ist mir das ein großes Anliegen.
Wie viel Taktik ist in solchen Ausschusssitzungen erforderlich, wenn es um Bundesgelder geht, um Forschungsgelder? Letztlich geht es ja um Menschen, die von den geplanten Ausgaben profitieren oder gegebenenfalls auch leer ausgehen.
Politik hat immer auch mit Taktik zu tun. Ich finde aber auch eine negative Bedeutung des Wortes Taktik unangemessen. Im Fußball sagt man, das ist ein glänzender Taktiklehrer, der stellt seine Mannschaft gut auf, sagt man das mit Respekt. Sie können in der Politik nichts durchsetzen ohne Taktik. Der Vorwurf könnte nur sein, ihr macht nur Taktik und keine Inhalte. Vor lauter Taktik vergesst ihr die eigentliche Sache. Das wäre nicht gut. Aber Taktik braucht man in jeden Verhandlungen, im Verhältnis zu den Ländern, im Verhältnis zu Interessenverbänden, denen es nie genug sein kann. Wir müssen überlegen, wie wirksam ist eine Maßnahme? Wie bekomme ich politische Mehrheiten? Taktik ist nicht nur erlaubt, sondern nötig, um in der Politik etwas durchzusetzen.
Thomas de Maizière, Sie haben kürzlich ein Buch veröffentlicht, sein Titel Regieren, Innenansichten der Politik. Es ist ein Werkstattbericht, ganz bewusst. Auf rund 250 Seiten schildern Sie Ihre Erfahrung aus mehr als 28 Jahren Regierungserfahrung. Zugleich erklären Sie, wie der Politikbetrieb in der Bundeshauptstadt funktioniert. Damit wollen Sie nicht zuletzt für die Arbeit des Regierens in Deutschland werben. Warum ist das nötig? Ist der Ruf so schlecht?
Jeder weiß, was ein Pfarrer macht, ein Arzt macht, ein Lehrer macht. eine Sprechstundenhilfe, ein Tischler, das wissen alle. Bei einem Politiker weiß man nicht so genau. Die werden gezeigt, wenn sie bei einem Fest sind, wenn sie am Rednerpult stehen, wenn sie sich gegenseitig die Hände geben. Aber dass Aktenlesen dazu gehört, hartes Verhandeln dazu gehört, auch Taktik, wie wir eben besprochen haben, dazu gehört, Sacharbeit, Disziplin, Teamarbeit, Umgang mit ganz vielen verschiedenen Interessenten. Wie das eigentlich funktioniert, wie wird eine Kabinettssitzung vorbereitet, was macht eigentlich der Koalitionsausschuss so ganz genau? Wie geht man mit einer Terrorwarnung um? Wie erwehrt man sich Lobbyisten? Was sind Experten, welche Rolle spielen sie? Wie ist das Verhältnis zu Journalisten? All das versuche ich mal aus der Sicht eines, der lange regiert hat, zu beschreiben, damit Leserinnen und Leser sich ein besseres Urteil darüber machen können, was wir eigentlich so den ganzen Tag und Nacht tun.
In der Bevölkerung ist ja ein anderer Eindruck bestimmend. Manchmal sagt man es lapidar, manchmal bewusst abfällig, die da oben, die Politik und vor allem die Politiker werden als weit entfernt wahrgenommen, ob in den Landeshauptstädten oder in Berlin. Die machen ihre Geschäfte, kündigen viel an, mauscheln Kompromisse aus. Sie haben schon gesagt, man redet auch mit Expertinnen, Experten. Am Ende meinen nicht wenige, mit dem ganzen Betrieb überhaupt nichts zu tun zu haben, obwohl Politiker und erst recht Regierungen im Auftrag des Volkes handeln. Wie lässt sich diese Distanz verringern?
Es gibt, wie wir Juristen sagen, eine Bringschuld der Politiker und eine Hohlschuld der Bevölkerung. Mit Bringschuld meine ich, natürlich sind Dinge kompliziert. Steuerrecht ist kompliziert. Oder technische Anleitungen für die Reinhaltung von Luft sind kompliziert. Physikalische Zusammenhänge sind kompliziert. Außenpolitik ist kompliziert. Und das kann man einfach ausdrücken, aber es bleibt nun mal kompliziert. Und man kann nicht erwarten, dass man, nur weil es kompliziert ist, die Kompliziertheit über Bord wirft, damit irgendwie die Bürger das verstehen. Aber wir Politiker haben eine Bringschuld, es so einfach wie möglich zu erklären, auch komplizierte Sachverhalte zu erklären. Ich glaube, die Bürger sind schlau genug, dass sie auf dumme Sprüche nicht mehr reinfallen. Davon gab es genug. Also wir haben die Aufgabe, rauszugehen und zu erklären, was wir tun, warum wir etwas tun, was wir für richtig und falsch halten. Die Bürger wiederum haben eine Hohlschuld, sich zu informieren. Man kann nicht politikverdrossen sein, wenn man nicht vorher ein Mindestmaß von Informationen eingeholt hat. Und nie in der Geschichte war es so einfach, sich zu informieren. Man muss nicht mal mehr eine Zeitung abonnieren. Man bekommt jede Information, die man will, eigentlich mehr oder weniger umsonst. Da ist das Argument, mir hat ja keiner was gesagt. Das kann ich eigentlich fast nicht mehr gelten lassen. Wenn also die Bürger mehr auf die Politiker zugehen, die Politiker mehr auf die Bürger zugehen, dann gibt es auch nicht nur so Scheindialoge, sondern ein echtes Gespräch. Und das baut auch Politikverdrossenheit ab.
Es gibt ja nicht wenige, die sagen, die echten Gespräche sind wieder erforderlich, sind nötig. Bei Willy Brandt hieß es früher, mehr Demokratie wagen. Ist das heute auch deshalb so wichtig, auch in der Auseinandersetzung mit und gegen den Rechtspopulismus?
Ja, viele haben ja gesagt, wir brauchen keine Gespräche mehr, wir skypen nur noch, wir machen große Digitalforen und Meldungen bei Twitter und Facebook und alle sind informiert und das ist der große Dialog, unser wächst Vertrauen und demokratische Offenheit. Natürlich ist das nicht ganz falsch, aber ich bin ein altmodischer Mensch. Das Gespräch Auge in Auge mit der unverfälschten Stimme in der Gewissheit, dass kein Block und keine Fake News dazwischen geschaltet sind. Das stiftet Vertrauen oder stiftet Misstrauen. Und das im offenen Diskurs zu führen, ist unersetzbar für eine Demokratie. Aber dann müssen Politiker raus, aber Bürger müssen auch kommen. Ich meine, wie oft bin ich denn stundenlang von A nach B gefahren zu einem wirklich wichtigen Thema und vor Ort waren 60 Menschen zu einer vernünftigen Tageszeit. Das sind auch nicht nur Parteimitglieder, sondern es wird ja offen eingeladen und all das. Sicher muss man über neue Veranstaltungsformate nachdenken. Aber ein solches Gespräch ist in der Demokratie unersetzbar. Und letzter Punkt. Aber es reicht dann auch nicht, dass alle gesagt haben, hinterher, gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Und jeder macht seins weiter. Sondern es muss auch zu Veränderungen im Verhalten, im Denken und zu Entscheidungen kommen. Und die Demokratie lebt davon, dass entschieden wird und dass dann eine Mehrheit entscheidet und eine Minderheit dann auch eine Mehrheitsentscheidung akzeptiert.
Wenn man Ihr Buch durchliest, dann ist vom guten Regieren die Rede, sogar davon am Ende, dass Sie sowas wie 22 Gebote für Regierende aufstellen. Beispielsweise als Minister gilt es, gut zu führen und, wie Sie schon gesagt haben, zu entscheiden. Man müsse dabei auch hinnehmen, dass es Unzufriedene gibt, aber das gehört letztlich zur politischen Verantwortung dazu. Was heißt gutes Regieren?
Und ich habe ein paar Maßstäbe dazu aufgestellt am Schluss. Das ganze Buch handelt ja vom Regieren. Meine These des Buches ist, dass neben den Inhalten, wie soll es mit der Rente weitergehen, wie soll es mit der Digitalisierung weitergehen, dass Regieren selbst auch ein Handwerk ist. Und gutes Regieren in dem Sinne ist auch gutes Handwerk. Dazu gehört Disziplin von Ministern, Zurückstellung der Privatinteressen, Teamgeist. Sowas Altmodisches wie Loyalität, wechselseitige Loyalität, offen und neugierig zu sein, mit dem Ministerium zu arbeiten, gut verhandeln zu können, mit wenig Schlaf auszukommen, international Kontakte zu knüpfen und nicht zu glauben, dass man die Dinge alleine national lösen kann. Als Minister lange Linien ziehen, den Anspruch zu haben, die Zukunft für viele, viele Jahre verändern zu wollen, aber die Demut, dass morgen das Ministeramt zu Ende sein kann. Mit dieser Spannung muss man leben und das muss man aushalten. Und so schreibe ich in dem Buch viele solcher Maßstäbe. Manches werden manche Leser sagen, ist ja irgendwie banal. Aber vieles von dem, was ich schreibe, gilt sicher auch für einen Schulleiter, für einen Manager, für einen Chefredakteur, wie man führt, wie man verhandelt und dass man Fürsorge auch für die Menschen empfindet, für die man Verantwortung trägt.
Thomas de Maizière, entschieden haben Sie nach ausführlichen internen Beratungen auch am 13. September 2015, Flüchtlinge an den Grenzen nicht zurückzuweisen. Hinterher hieß es, die Bundeskanzlerin hätte Rechtsbruch begangen. Es ist schwierig, eine Entscheidung über 3 Jahre später zu kommentieren. Dennoch, würden Sie heute wieder so entscheiden?
Ja, das begründe ich auch in dem Buch. Das war ja eine Stimmung, wo die Menschen an den Bahnhöfen standen und die Flüchtlinge willkommen geheißen haben. Natürlich wäre es technisch gegangen, nicht alle, aber doch sehr viele dieser Flüchtlinge zurückzuweisen. Aber mit Polizisten und Schutzschildern, mit Wasserwerfern, mit wilden Lagern auf der österreichischen Seite, mit einem völligen Daniederliegen des Grenzverkehrs zwischen Deutschland und Österreich über Stunden und Tage, das wäre gegangen. Aber ich glaube, die deutsche Öffentlichkeit wäre für diese Bilder nicht bereit gewesen und hätte uns gezwungen, dann doch wieder reinzulassen. Und das wäre ein viel größerer Sogeffekt gewesen als alles andere. Ob man später das hätte bei kleineren Zahlen zurückmachen können, ist auch viel diskutiert worden. Aber in der Lage war diese Entscheidung meines Erachtens richtig. Und ich schildere, wie ein Minister in einer solchen Lage eine Entscheidung treffen muss mit einem begrenzten Umfang von Informationen, mit unterschiedlichen Rechtsauffassungen, mit denen er konfrontiert wird. Und das ist die Schwierigkeit, dann eine Entscheidung zu treffen, 3 Jahre später mit klugen Büchern und mit der Entwicklung, die seitdem stattgefunden hat, zu sagen, das war falsch oder richtig, das ist die leichtere Übung.
Aber Sie haben entschieden.
Ich habe entschieden und ein Minister, der nicht entscheiden will und sich das nicht traut, der soll lieber nicht Minister werden.
Herr de Maizière, was ist Ihnen das liebste Ministeramt gewesen? Das des Bundesverteidigungsministers, da es nach Ihren Worten das selbstständigste Amt war und auch ist, obwohl es auch ein Schleudersitz sein kann und Sie diese Aufgabe nach dem Rücktritt Ihres Vorgängers Karl Theodor zu Guttenberg eher aus Pflichtgefühl übernommen haben.
Ach, ich hatte in allen Ressorts auch wunderbare Zeiten, aber ich will gerne sagen, der Ausdruck Spaß gemacht passt sowieso nicht so richtig. Wenn Sie mit Sicherheit zu tun haben, mit Töten und Sterben, dann geht es nicht um Spaß. Aber man kann Freude empfinden. Gerade bei der Bundeswehr mit den wunderbaren Soldatinnen und Soldaten, im Innenministerium mit den Polizisten, mit dem Sport. Das macht schon große Freude. Als Chef des Bundeskanzleramts im Jonglieren mit vielen Bällen der Politik und im Streit zwischen den Ressorts. Ich habe mich das oft gefragt, ich kann es nicht sagen, welches das schönste Amt war. Das Schönste war, dass ich die Chance hatte, wie wenige andere, alle diese Ämter bekleiden zu dürfen.
Worauf sind Sie stolz, politisch etwas gestaltet zu haben, etwa auf die langen und kräftezehrenden Verhandlungen zur Vereinigung von DDR und Bundesrepublik oder mehr auf die Rettung des Euros 2010, als Sie für den erkrankten Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble kurzfristig einsprangen?
Ja, auf meinen allerdings kleinen Beitrag zur Herstellung der deutschen Einheit bin ich stolz. Da sind andere zu nennen, Helmut Kohl, Lothar de Maizière, Wolfgang Schäuble, Günter Krause, viele andere, die Bürgerrechtler. Dann bin ich stolz auf meinen Beitrag zu den Verhandlungen zum Solidarpakt II. Das waren die Finanzverhandlungen zugunsten der ostdeutschen Länder für die Finanzierung zwischen 2005 und 2019. Da ging es immerhin auch mal um 150 Milliarden, damals noch D-Mark, Beträge, wo ich damals schwindelig wurde. Dann habe ich in der Tat Beiträge geleistet bei der Finanzkrise, bei der Eurokrise, bei einigen Terrorkrisen. Aber in den Funktionen, in denen ich war, ging es eigentlich nicht um eine einzelne solistische Leistung, wo ich stolz bin, sondern um die Teamarbeit und um das Zusammenwirken. Und dass die erste große Koalition ganz gut funktioniert hat, ist sicher auch mit ein Stück mein Beitrag. Dass die Neuausrichtung der Bundeswehr dann geordnet verlief, war sicher mein Beitrag. Und Deutschland für Terror- und Cyber-Herausforderungen etwas besser gerüstet zu haben, ist sicher auch mein Beitrag.
Ich musste ein bisschen schmunzeln bei der Vorbereitung, die innerdeutschen Verhandlungen. Da könnte man ja sagen, das war sowas wie ein bisschen Vetternwirtschaft, weil Lothar de Maizière Ihr Cousin ist. Wie war das für Sie, ihm gegenüber zu sitzen oder mit ihm plötzlich auch sehr eng zusammenarbeiten zu können, nachdem die Mauer gefallen war?
Er war ja als Politikfremder in die Politik gespült worden, wie das vielen anderen ging 1989. Ich war ein bisschen Politik erfahren, nicht sehr, aber ein bisschen. Hat er gesagt, ich möchte mich beraten lassen. Und nach dem alten Familiengrundsatz, Blut ist dicker als Wasser, soll ich das machen? Und so haben wir dann eine solche Vetternwirtschaft gemacht. Ich habe ihn beraten im Hintergrund. Gibt doch kaum Bilder von uns aus dieser Zeit, weil er mir vertraut hat. Das war eine sehr anstrengende, aber wunderbare Zeit, die ich in meinem Leben nicht missen möchte.
Vertrauen ist, glaube ich, eine besondere Währung in der politischen Landschaft.
Ja, auch das schreibe ich in dem Buch, dass blindes Vertrauen lebensgefährlich sein kann. Leichtgläubigkeit ist schlecht. Aber wer glaubt, man könne ein guter Minister sein, wenn man immer misstrauisch durch die Gegend läuft? Das glaube ich nicht. Man muss grundsätzlich den Menschen vertrauen. Mein Staatsverständnis ist, dass Vertrauen in Menschen Kräfte grundsätzlich eher freisetzt als das Gegenteil. Man muss seinen Mitarbeitern vertrauen, ohne Vertrauen machen sie keine gute Arbeit. Man muss Vertrauen aufbauen zu seinen Kollegen. Man muss international Vertrauen aufbauen. Und das zahlt sich dann heim in einer Krise. Das zahlt sich zurück durch gegenseitiges Vertrauen. Und das braucht man, um erfolgreich zu sein.
Gegenseitiges Vertrauen heißt auch, dass Sie für wenige Menschen auch offen waren, Kritik zu empfangen. Wie wichtig ist das, dass jemand, der in der Politik tätig ist, auch hochrangig tätig ist, Menschen hat, die sagen, hören Sie mal, hör mal, da gibt es Grenzen, schau mal.
Das ist sehr wichtig. Sehen Sie, je höher Sie in der Hierarchie steigen, umso weniger Kritik wird Ihnen gegenüber geübt. Wohl von außen, von Journalisten, die kritisieren natürlich, aber von innen, weil den Chef kritisieren, das trauen sich viele nicht. Deswegen ist es wichtig, dass man sein Umfeld so organisiert, das gilt sicher nicht nur für einen Minister, sondern auch für alle führenden Funktionen, dass es ein Klima gibt einer begründeten Kritik auch dem Chef gegenüber. Nicht vor allen Leuten, wie man umgekehrt auch Mitarbeitern eigentlich nicht vor allen Leuten anschnauzen sollte. Nicht, wie gesagt, vor allen Leuten, wohlgesetzt in der Form, aber deutlich in der Sache. Sonst wird man schlechter. Man glaubt, man wird überall bewundert und das dient der Sache und dem Fortkommen und der eigenen Leistung nicht.
Geboren wurden Sie, Thomas de Maizière, im Januar 1954 in Bonn. Ihr Vater Ulrich war damals zunächst als ziviler Mitarbeiter mit dem Wiederaufbau der Bundeswehr befasst, später von 1966 bis 1972 deren Generalinspekteur. Sie selbst sprechen wiederholt vom Dienst mit Fleiß und Disziplin, der auch notfalls einsame Entscheidungen erforderlich macht. Hängt diese Haltung auch mit der familiären Prägung zusammen?
Klar wird das manchmal gesagt. Mein Vater war Soldat und da herrschte Disziplin. Mein Vater war in der Tat auch ein sehr disziplinierter Mensch, meine Mutter auch. Aber sehen Sie, bei Frau Merkel wird es auch gesagt, Pfarrerstochter aus dem Osten, evangelisch, da ist es streng und so, da ist Disziplin. Sehen Sie, es gibt Eltern, die sind disziplinierter als andere und manchmal prägt das auf die Kinder, manchmal nicht. Es gibt sehr disziplinierte Eltern, da springen die Kinder über Tisch und Bänke und umgekehrt. Also meine Eltern haben mich schon sehr geprägt, aber worauf es mir ankommt, was ich in dem Buch schreibe, ein Amt erfordert Disziplin. Und wer undiszipliniert ist, der lernt Disziplin im Amt und sei es in einer Krise. Und deswegen muss man nicht voll diszipliniert in ein Amt kommen, aber wer nicht bereit ist, diszipliniert zu sein, der wird scheitern im Ministeramt.
Nach Abitur und Wehrdienst haben Sie in Münster und Freiburg Rechtswissenschaften und Geschichte studiert. Was hat Sie an diesen beiden Fächern besonders interessiert?
Ja, das frage ich mich im Nachhinein auch. Wie bin ich eigentlich zum Jurastudium gekommen? Andere sagen, na klar, de Maizières alte Juristenfamilie, stimmt auch. Das war so eine Mischung von Neugier, Bezüge zur Politik, zum Staat und die Entscheidung, was man wird, kann man, wenn man Jura studiert, noch ein bisschen rausschieben. Bald hat es mich das sehr interessiert. Mich interessieren komplizierte Sachverhalte. Mich interessiert, wie es gelingt, mit Regelwerk ganze Gesellschaften zu beeinflussen. Durch den Satz, du sollst nicht töten, wird mehr oder weniger ein ganzes Strafrechtsregime bis hin zum Strafrichter errichtet. Das scheitert auch oft, aber wie sowas geht, wie der Mechanismus ist, wie müssen Mechanismen von Recht sein, dass sie auch befolgt werden, das hat mich früh interessiert. Und Geschichte hat mich immer interessiert, aber das habe ich nur ein bisschen nebenbei studiert. Ohne Abschluss Jura habe ich natürlich dann mit beiden Abschlüssen gemacht.
1982 haben Sie Ihr Examen abgelegt und ein Jahr später als Mitarbeiter von Richard von Weizsäcker begonnen, damals regierender Bürgermeister in Berlin. Sie durften unter anderem für ihn Reden schreiben. Wie kommt man als junger Assessor an solch einen Job über parteipolitische Beziehungen? Schließlich waren Sie während des Studiums schon politisch aktiv?
Ja, das ist eine gute Frage. Sowas wird selten ausgeschrieben. Ich kannte Richard von Weizsäcker sehr oberflächlich. Die Stelle wurde frei und der Vorgänger, der den Platz frei machte, der kannte mich und schlug mich Richard von Weizsäcker vor. Der empfing mich, wir machten eine Dreiviertelstunde oder Stunde ein Vorstellungsgespräch. Er kannte meine Zeugnisse, er wusste, dass ich ein guter Jurist zu werden versprach. Aber er wollte ja keinen Justiziar, sondern einen Redenschreiber. Und deswegen fragte er mich, kluge Frage habe ich manchmal später wiederholt, was ist das letzte Buch, was Sie gelesen haben? Meine Antwort war Cassandra von Christa Wolf. Das lasen damals alle, war ein wunderbares Buch. Er hatte es auch gelesen und über dieses Buch hat er mich kennengelernt im Umgang mit Sprache, in Haltung, wie ich Dinge angehe. Und dann durfte ich bei ihm anfangen und da habe ich natürlich sehr viel gelernt. Ich habe Entwürfe für ihn geschrieben, die hat er kaum verwendet und fand sie trotzdem gut. Er hat Entwürfe von mir verwendet und fand den Entwurf nicht so gut. Später hatte ich dann selber Redenschreiber. Bei Richard von Weizsäcker habe ich sehr viel gelernt. Gerade auch Disziplin übrigens, aber auch Umgang mit Sprache.
Ich muss gestehen, ich habe jetzt keine Rede von Ihnen im Ohr, aber als Redenschreiber wissen Sie, worauf es ankommt. Was macht eine gute politische Rede aus? Schlau auf der einen Seite, nicht zu verbindlich auf der anderen Seite, damit man noch Offenheit hat?
Ja, der Richard von Weizsäcker hat mir mal mit leicht humorvollem Ton gesagt, eine Rede muss drei Bestandteile enthalten. Wenn auch nicht zu gleichen Anteilen. Ein Teil muss den Zuhörern vertraut und bekannt vorkommen. Ein anderer Teil muss neu und aufregend sein. Und es muss auch einen Teil geben, den die Zuhörer gar nicht verstehen. Nach dem Motto, ich habe es zwar nicht verstanden, aber es hörte sich ziemlich schlau an. Gut, das ist humorvoll gemeint. Aber das heißt, Sie müssen in einer guten Rede den Zuhörer abholen, da wo er oder sie steht. Sie müssen auch Vertrautes berichten. Sie können nicht in 10 Sätzen 10 neue Informationen geben. Aber wenn Sie nur wiederkäuen, was die schon alle kennen, sind Sie vielleicht auf Anhieb begeistert. Hinterher sagen Sie, was hat er eigentlich gewollt? So, deswegen ist Neues auch wichtig. Ich führe oft auch dialogische Regeln, indem ich, wenn ich Argument vortrage, dann das Gegenargument vortrage und entkräfte. Das hilft beim Zuhören, ist für Journalisten oft eine Versuchung, dann das Gegenargument als meine Meinung auszugeben, was dann manchmal zu Missverständnissen führt. Eine Rede darf auch humorvoll sein. Jede britische Rede beginnt mit einem Humor. Das ist mir nicht so gegeben. Einen schönen Schluss. Aber immer, das war mir das Wichtigste, erklären, erklären, erklären.
Und die Politik lebt vom Wort?
Die Politik lebt sehr stark vom Wort, aber auch vom Bild. Nun sind wir hier im Radio. Aber denken Sie an viele, viele Bilder, die es gab, die uns geprägt haben. Der Kniefall von Willy Brandt, das Händehalten von Kohl und Mitterrand, die Bilder an der Mauer, als sie fiel, die Särge in Sizilien, als es dann um die Flüchtlinge über das Mittelmeer ging. Viele, viele dieser Bilder prägen auch Politik. Also deswegen muss auch Politik mit Bildern gemacht werden. Aber wenn Bilder sich verselbstständigen, wenn Bilder nicht mehr für einen Inhalt stehen, wenn die Inszenierung wichtiger wird als die Substanz, wenn Politiker glauben, Minister glauben, sie könnten dann besonders erfolgreich sein, wenn sie sich gut inszenieren, ohne dass Substanz dahinter steht, dann irren sie.
In SWR2 Zeitgenossen spreche ich heute mit Bundesminister AD Thomas de Maizière. Sie waren immer nah an der Spitze dabei, ob in Berlin beim regierenden Bürgermeister, ob in Mecklenburg-Vorpommern als Chef der Staatskanzlei, später als Minister in Sachsen mit diversen Ressorts oder dann ab 2015 als Chef im Bundeskanzleramt, als Angela Merkel erstmals Bundeskanzlerin wurde. Was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht, Freude bereitet? Also was war nicht nur staatsbürgerliche Pflicht?
Zunächst ist es eine richtige Beobachtung, dass meine Laufbahn an sich immer zu nah an der Spitze war. Als ich Minister war, habe ich Personalentwicklungskonzepte gemacht, die etwas anderes vorgesehen haben. Nah an der Spitze, ja, für begabte junge Leute, aber dann raus in die Linie. Verantwortung draußen und nicht nah an der Spitze. Das ist nämlich ein Unterschied, ob Sie am Ministertisch sitzen als junger Mann oder ob Sie draußen eine Behörde leiten, Finanzamt leiten von 150 Leuten. Das ist schon ein großer Unterschied. Bei mir hat sich das anders ergeben. Was für mich immer prägend und wichtig und schön war, ist der Blick auf das Ganze. Wenn Sie oben an der Spitze sitzen, ob Sie jetzt Minister sind oder ein kleiner Mitarbeiter vom Minister, müssen Sie immer auf den ganzen Verantwortungsbereich gucken. Das ist einerseits schwierig, weil Sie Einzelinteressen sogar zurückstellen müssen. Ich bin inzwischen niedergelassener Anwalt. Da muss man sich um Einzelinteressen kümmern. Ein Minister muss Einzelinteressen sogar zurückdrängen, um das große Ganze willen. Aus Abwägungsgründen von Interessen anderer, das verstehen viele Bürger nicht. Ja, ich bin doch der Meinung, und ganz viele sind der Meinung, da muss das doch umgesetzt werden. Ja, aber es gibt auch andere Interessen. Wenn wir jetzt über die Rentenpolitik reden, dann müssen wir auch über die Jungen reden, die das bezahlen müssen. Da muss man einen Kompromiss machen. Und das von der Spitze zu sehen, ist hochfaszinierend, gerade als junger Mensch.
Wie viel kann man in der Politik tatsächlich entscheiden, Thomas de Maizière? Oder wie schafft man sich Freiräume dazu, auch zu politischen Impulsen oder Initiativen?
Ja, in dem Buch, was ich geschrieben habe, beschreibe ich mal so den Alltag der Macht, nenne ich das Kapitel. Also wie sieht eigentlich die Woche eines Ministers aus? Das will ich jetzt hier aus Zeitgründen in unserem Gespräch nicht wiederholen. Aber das Ergebnis ist, dass im Grunde 80-90% Termine fremdbestimmt sind. Jemand will etwas von einem als Minister. Und da ist es nicht so leicht, die Kraft aufzubringen und die Zeit zu finden, sagen, nein, ich möchte alleine oder mit Mitarbeitern, mit Experten, mit Dritten mal über etwas Neues nachdenken. Man muss immer an Tankstellen, deutsch gesprochen, man muss immer Benzin abgeben, aber man hat zu wenig Zeit, Benzin zu tanken. Und das wird schnell auch zu einem, läuft der Motor heiß, würde man sozusagen sagen. Aber es geht, und das sind dann die schönen Momente eines Ministers.
Aktuell leben wir in einer Gesellschaft, die sich rasant verändert. Viele fühlen sich abgehängt, andere fragen sich, was hält uns zusammen? Dann taucht manchmal auch der Begriff Leitkultur auf. Ist das für eine pluralistische Gesellschaft heute noch ein passender Begriff? Sie haben ja Ihre eigenen Erfahrungen mit der Diskussion darum gemacht.
Ich habe in der Tat Thesen zur Leitkultur vorgestellt, die waren sehr kontrovers. Ich will die Debatte jetzt nicht wieder neu beginnen. Im CDU-Programm steht auch Leitkultur. Heute spricht man eher vom Zusammenhalt der Gesellschaft, den es braucht. Ich finde jedenfalls so etwas wie Verfassungspatriotismus zu wenig, das ist zu blutleer. Auch das Strafrecht und das Grundgesetz alleine reicht als Band des Zusammenhaltes nicht aus. Da gibt es nicht den Begriff der Heimat. Es steht auch nicht im Grundgesetz, dass eine Gesellschaft besser zusammenlebt, wenn man höflich ist, wenn man respektvoll sich einander begegnet, wenn man sich ausreden lässt, wenn es eine gute Gesprächskultur gibt, wenn überhaupt Kultur etwas ist, was die Menschen doch jedenfalls interessiert oder interessieren sollte. Und so, ich glaube, ich brauche ein solches Land, dass man muss das und darf das nicht fest definieren, aber es ist natürlich, wie die Politikwissenschaftler das nennen, pfadabhängig. Unser Band des Zusammenhalts ist anders als das in Indonesien, in China oder in Saudi-Arabien. Und das ist jetzt kein Vorwurf an die anderen Staaten, aber wir sind so geprägt, wie wir sind. Der liebe Gott hat uns so gemacht, wie wir sind. Und wir haben etwas daraus gemacht. Und wir sind auch nur zu Teilen bereit, in Grundlagen daran etwas zu verändern, bei aller Neugier und Veränderungsbereitschaft, die wir brauchen. Und eine Verständigung darüber, was das denn ausmacht, das braucht jede Gesellschaft, um stabil bleiben zu können.
Also auch eine Selbstvergewisserung.
Eine Selbstvergewisserung, die ist in Zeiten von Krisen, die ist nach Auschwitz kleiner als nach der Wiedervereinigung Deutschlands, das ist klar. Aber eine selbstfragende, sich selbst vergewissernde Diskussion, wer wir sind und wer wir sein wollen, das braucht jede Nation.
Thomas de Maizière, Sie sind nicht nur politisch aktiv, sondern gehören auch dem Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentags an. Brauchten Sie für dieses Ehrenamt eigentlich eine Genehmigung, weil Sie ja Minister waren?
Ja, ein Minister darf kein Amt haben, kein besoldetes Amt. Das ist natürlich nicht besoldet, Ehrenamt. Aber ich habe das nebenbei gemacht, jetzt mache ich es weiter. Und jetzt musste ich es auch anmelden, denn es gibt Regeln der Karenzzeit, also dass ein Minister nicht gleich bestimmte Funktionen nach dem Ausscheiden aus dem Amt wahrnimmt. Aber ich mache das seit vielen Jahren und mache es sehr gerne und mache es noch ein bisschen weiter.
Was ist Ihnen beim Kirchentag besonders wichtig?
Der Kirchentag ist ja eine große Bewegung, wenn Sie so wollen. Letztlich, abgesehen vom Fußball oder vom Sport, wahrscheinlich die einzige Institution, die es schafft, 100, 150.000 Menschen über Tage beieinander zu halten. Und da wird diskutiert buchstäblich über Gott und die Welt. Es gibt esoterische Kreise, es gibt Musik, es gibt politische Debatten und alles dazwischen. Und die Menschen, die da hinkommen und die Menschen, die da eingeladen werden, interessieren sich für unsere Zeit und für die Zukunft. Und das im Geiste des christlichen Glaubens oder anfragend an den christlichen Glauben. Und das ist so etwas Wunderbares, das möchte ich nicht missen und das ist für unser Land auch Salz in der Suppe.
Herr de Maizière, Ihr Verhältnis zur eigenen Kirche war in der Zeit als Bundesinnenminister nicht frei von Auseinandersetzungen. Vor allem beim Kirchenasyl kamen zum Teil kontroverse Auffassungen zutage. Es ging vor allen Dingen um die Frage, ob, verkürzt dargestellt, Kirchengemeinden Migranten Asyl gewähren können, die bereits einen rechtskräftigen Bescheid haben, dass sie in unserem Land kein Asyl erhalten. Ist dieser Konflikt ausgestanden?
Auch als Verteidigungsminister hatte ich Konflikte mit meiner Kirche über die Frage, dürfen Soldaten in den Einsatz und dürfen sie dort von der Waffe Gebrauch machen, gegebenenfalls töten? Ja, nein, mit welcher Begründung, mit welcher Legitimation? Und bei dem sogenannten Kirchenasyl geht es um die Frage, wer hat das letzte Wort im Staat? Und darf sich die Kirche das Recht nehmen, zu sagen, in diesem Fall aber verhindern wir eine Abschiebung? So, ich bin nicht mehr Innenminister, deswegen will ich mich zu dieser Frage nicht mehr äußern, aber klar ist auch gegenüber der Kirche, muss der Staat das letzte Wort behalten.
Auch wenn die Kirche sich auf das Evangelium, auf das Wort Gottes beruft und da in der Bibel steht, man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen?
In kirchlichen Angelegenheiten hat die Kirche natürlich das letzte Wort. Die Auslegung der Bergpredigt, das ist Kirchenangelegenheit. Aber wenn es darum geht, ob ein Mensch früher bei der Wehrpflicht eingezogen wird, oder ob ein Mensch Steuern zahlt oder ob ein Ausreisepflichtiger abgeschoben wird, kann es keine Kirche geben, ob sie Zeugen Jehovas sind oder wie immer sie das theologisch begründen, die sagen, ach nö, wir sind aber hier anderer Meinung.
In diesem Jahr feiern wir 70 Jahre Grundgesetz und damit auch die Trennung von Staat und Kirche. Wie gut funktioniert diese? Zumindest in der Bevölkerung wird da immer wieder meines Erachtens sogar verstärkt Kritik laut. Der Staat würde die Kirchen bevorzugen, sie auch finanziell unterstützen.
Ich habe gerade vor kurzem meine Antrittsvorlesung als Ehrenprofessor der Universität Leipzig über dieses Thema gehalten. Nach dem Grundgesetz ist unser Staat weltanschaulich neutral. Es gibt die Trennung von Staat und Kirche, aber er ist den Kirchen freundlich zugewandt. Sehen Sie, unser ganzer Kalender wird ja auch kirchlich gestimmt. Oder wären alle diejenigen, die unser Staatskirchenrecht kritisieren, bereit, morgen auf die kirchlichen Feiertage zu verzichten? Die werden ja auch gerne in Anspruch genommen. Kirchen machen riesige soziale Dienste mit Caritas und Diakonie und vielem anderen. Der Staat ist auf das Engagement und das Ehrenamt seiner Bürgerinnen und Bürger auch im Sozialen angewiesen. Und ein Hauptträger dieses Engagements sind die Kirchen. Die Kirchen fragen auch kritisch den Staat bei den letzten Dingen. Was ist bei Forschung erlaubt? Was ist bei dem Beginn des Lebens erlaubt? Was ist am Ende des Lebens erlaubt? Wollen wir das alles nur ohne Mahnung von Theologie entscheiden? Ich hoffe nicht. So, von daher glaube ich, ist unsere Beziehung zu den Kirchen nicht distanziert, aber neutral. Und dabei sollte es bleiben.
Es gibt Zeitgenossen, die schauen nach Frankreich und sagen, ein laizistischer Staat wäre viel besser als das, was wir hier haben. Was entgegnen Sie diesen?
Ich glaube das nicht. Der laizistische Staat in Frankreich führt eher zu weniger Zusammenhalt als bei uns. Außerdem haben wir eine andere Tradition und eine andere Rechtslage. Unsere Rechtslage ist im Grunde die der Weimarer Reichsverfassung, an deren Entstehung wir vor 100 Jahren erinnern. Diese Bestimmungen sind im Grundgesetz übernommen worden. Lassen Sie mir ein Beispiel sagen. Sehen Sie, was ist der Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich? Wenn Helmut Schmidt gestorben ist, dann findet ein Gottesdienst und ein Staatsakt im Michel in Hamburg statt. Zunächst ein Gottesdienst, der hohe Geistliche predigt. Wir singen Kirchenlieder. Und dann nach dem Segen bleiben alle sitzen und es beginnt ein Staatsakt. Und dann redet die Bundeskanzlerin und Henry Kissinger an dem gleichen Grab vor den gleichen Menschen. Das sind getrennte Veranstaltungen, aber in einem Raum, zeigen aber, dass auch menschliche Macht Grenzen hat vor Gott und dass man sich auch vor Gott verantworten muss. Das ist doch ein gutes Symbol für Trennung, aber auch Nähe. Und darauf möchte ich nicht verzichten. In Frankreich wäre so etwas undenkbar.
Helmut Schmidt, den Sie schon erwähnt haben, hat mal, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Andere sagen, gerade mit der Bergpredigt. Was ist da Ihre Position?
Ja, mit der Bergpredigt kann man keine unmittelbare Politik machen, da bin ich bei Helmut Schmidt. Selig sind die Friedenstiftenden, heißt es in der Bergpredigt. Wohl wahr. Aber wir haben in unserer Rechtsordnung vorgesehen, dass ein Polizist einen gezielten Todesschuss machen kann, um eine Geisel zu retten, die von einem Entführer festgehalten wird. Und da kann ich mit der Bergpredigt alleine diesen Fall nicht lösen. Nur, dass man nicht einfach gedankenlos Gewalt anwendet, dass man sich kritisch fragt am Maßstab der Bergpredigt. Und das Gleiche beim Thema Gerechtigkeit und das Gleiche beim Thema Nächstenliebe, das ist schon der Anspruch der Bergpredigt. Aber als Maßstab geeignet, aber nicht als handlungsleitendes Rezept.
Staat und Kirche sind getrennt, Staat und Religion. Was heißt das für den interreligiösen Dialog jetzt nicht zwischen Kirchen und Muslimen beispielsweise, sondern zwischen Staat und Religionsgemeinschaften?
Es gibt diesen Dialog natürlich nicht nur bei Vorbereitungen von Staatsakten und Gottesdiensten, über die wir gesprochen haben, sondern auch über Fragen der Forschung, über Fragen der Gerechtigkeit, über Fragen der Entwicklungshilfe, über Fragen des Friedens. Ich habe sehr viel gelernt bei diesen Gesprächen. Aber die Kirchen dürfen da nicht den Anspruch haben, dass sie nun wichtiger genommen werden als andere Interessenverbände, wenn es um diese Themen geht. Wenn sie es dann eindrücklich und besonders gut begründen, dann hinterlässt es auch Eindruck. Aber nur die Tatsache, weil man Kirchenvertreter ist, führt noch nicht dazu, dass man das gerechtere Rentensystem vortragen kann.
Andererseits versuchen auch Muslime, den Staat mitzugestalten, aber mit anderen Gefäßen, als wir sie kennen. Also es gibt Körperschaften des öffentlichen Rechtes mit Mitgliedslisten und keine Moschee führt Mitgliedslisten.
Ja, der Islam ist in der Tat anders organisiert als die christlichen Kirchen. Es gibt keine Mitgliedschaft in der islamischen Kirche. Die Verbände, die wir haben, sind Interessenvertretungen. Das führt natürlich zu bestimmten Problemen, über die wir in der Islamkonferenz diskutiert haben. Deswegen sagen manche, das Staatskirchenrecht passt nicht so richtig auf den Islam, weil dieses körperschaftliche Argument auf den Islam nicht passt und wir sollten es ändern. Ich bin nicht dieser Auffassung. Ich bin der Meinung, unser Staatskirchenrecht kann so bleiben, wie es ist. Denn die Tatsache, dass man eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, sind ja bestimmte Rechte verbunden. Man darf gegebenenfalls Steuer erheben, man darf Mitarbeiter einstellen und vieles andere mehr. So, und dafür braucht man nun mal eine gewisse institutionelle Festigkeit. Also man braucht die Dauerhaftigkeit von Mitgliedern. Und wer das nicht hat, der lässt es eben. Der kann gerne seine Religionsausübung vornehmen, aber kann da nicht Rechte einer Körperschaft in Anspruch nehmen. Also man kann nicht beides haben, kann Rosinenpicken machen und deswegen kann unser Staatskirchenrecht so bleiben, wie es ist. Im Blick auf Religionsunterricht und vieles andere mehr kann man sich behelfen mit Konstruktionen, die auch muslimischen Verbänden ein gewisses Mitspracherecht geben. Aber wer Rechte haben will, wie christliche Kirchen, der muss auch so etwas Ähnliches an Struktur aufweisen wie Kirchen, sonst geht's eben nicht.
In unserem Grundgesetz, das in diesem Jahr 70 Jahre alt wird, ist auch die Religionsfreiheit verbrieft. Jeder hat das Recht, seine Religion auszuüben, egal in welcher Form auch immer dann rechtlich festgelegt. Es gibt jetzt jüngst auch Entwicklungen, dass die Religionsfreiheit gefährdet ist. Es gibt Angriffe auf Muslime, auf jüdische Einrichtungen. Müssen wir hier sensibler werden, die Religionsfreiheit zu verteidigen?
Die Religionsfreiheit hat zwei Aspekte. Das eine ist die positive Religionsfreiheit. Das heißt, ich darf meine Religion ausüben. Und auch im öffentlichen Raum. Kirchenleuten ist ja auch nichts weiter als Religionsausübung im öffentlichen Raum. Es gibt aber auch die negative Religionsausübung. Das heißt, ich möchte in meiner Religionsausübung nicht behelligt werden und ich, und das ist der oft schwierigere Fall, möchte nicht von einer anderen Religion in meiner Religionsausübung oder in meiner Nicht-Religionszugehörigkeit behelligt werden. So, das muss man abwägen. Und wenn jemand einen Menschen jüdischen Glaubens, der eine Kopfbedeckung trägt, verprügelt, dann ist das nicht nur eine abscheuliche Körperverletzung, sondern auch ein Eingriff in seine Religionsausübung. Und Angriffe auf die Religionsausübung sind besonders verachtenswert. Die Frage, ob das zugenommen hat, das muss die polizeiliche Kriminalstatistik zeigen. Wir haben zu meiner Zeit erstmalig eingeführt, dass wir Angriffe auf Muslime in der polizeilichen Kriminalstatistik erstmalig gesondert ausweisen. Die ersten Ergebnisse werden jetzt kommen, da wird man das sehen. Was unsere jüdischen Mitbürger angeht, hat man den Eindruck, es hat zugenommen. Und das wäre ja eine ganz schlechte Nachricht. Und deswegen müssen alle Demokraten und der Rechtsstaat dem entschlossen entgegentreten.
Thomas de Maizière, als Politiker muss man, pardon, ein Arbeitstier sein. Was bedeutet Ihnen persönlich Arbeit?
Viel. Und ich glaube, Arbeit gehört zum Leben. Ich finde ganz schrecklich diesen Begriff der Work-Life-Balance oder der Balance zwischen Arbeit und Leben. Nein, Arbeit ist Teil des Lebens. Natürlich sollte man nicht nur arbeiten, aber wer nie arbeitet, kriegt, glaube ich, auch Probleme. Und deswegen ist erfüllte Arbeit sehr wichtig zu gelingendem Leben, genauso wie erfüllte Freizeit.
Was ist erfüllte gute Arbeit?
Erfüllte gute Arbeit ist eine Arbeit, die einen Menschen fordert, die ihn auch vielleicht manchmal überfordert, bitte nicht dauerhaft überfordert, die ihn aber auch nicht dauerhaft unterfordert, die eine Befriedigung gibt und die etwas bewirkt, und zwar nachhaltig.
Wenn man so ein langes Politikerleben mitgestalten, miterleben durfte, wo sehen Sie Herausforderungen für die Zukunft, unabhängig jetzt von Parteipolitik?
Ich glaube, wir sind in einer Bewährungsprobe der Volksparteien. Was meine ich damit? Volksparteien sind Parteien, die von sich den Anspruch erheben, eine Politik zu machen, die für die ganz große Mehrheit der Bevölkerung gut geeignet ist. Ob andere Parteien anderer Meinung sind, ist jetzt eine andere Frage. Aber Volksparteien sind Parteien, die nicht nur ein Politikangebot für 10-15% der Bevölkerung machen. Wenn man das aber macht, dann heißt das automatisch weniger Profil für einige. Aber Allgemeinwohl für viele. Und im Moment, glaube ich, nimmt der Egoismus zu und deswegen sind kleinere Parteien erfolgreicher. Aber das kann eine Gesellschaft auseinandertreiben. Und deswegen ist meine Hoffnung, dass es Volksparteien wieder besser gelingt, deutlich zu machen, dass es einer Gesellschaft besser geht, wenn große Parteien an viele, möglichst an alle denken und nicht nur an einige. So, das ist eine große Bewährungsprobe. Und die zweite Herausforderung, die wir haben, ist, dass viele Gute in die Politik gehen, nicht nur Karrieristen, und dass alle daran interessiert sind, dass das Gespräch Auge in Auge, Verstand zu Verstand, Herz zu Herz weiterhin der Kern der demokratischen Debatte bleibt.